herzlich willkommen zurück bei den Bohrleuten. Hallo Stefan.
Hallo Marcel.
Heute nach dem, wir haben intern viele Anläufe gehabt und haben schon länger geplant, die Ausgabe, die wir heute machen. Wir machen heute unseren großen Angela Merkel-Rückblick, 16 Jahre Kanzlerschaft, wo man da ein bisschen über Angela Merkel und ihre Errungenschaften sprechen und Verschiedenes und vielleicht, wie soll ich sagen, vielleicht auch Angela Merkels Erbe. Das ist, was mich vor allem interessiert, worüber wir heute sprechen werden. Auf der einen Seite bin ich ganz froh, dass wir es jetzt machen. Auf der anderen Seite wäre es auch ganz gut gewesen, wenn wir die Ausgabe aufgenommen hätten, bevor der russische Angriffskrieg in der Ukraine begonnen hat. Weil das ja jetzt schon sehr stark das Erbe von Angela Merkel von den 16 Jahren, die dieses Land hier geführt hat, geleitet hat, schon mit bestimmen wird. Und das ist schon auch etwas, vielleicht hast du eine andere Sicht, aber für mich persönlich ist das große Thema, wenn man über die Merkel-Zeit redet, das erste Wort, das mir in den Sinn kommt und was ich glaube, was das Thema ist, sind Versäumnisse. Und das ist hier ein sehr, sehr deutliches Versäumnis, was man ja sehen kann, wie wir in dieser Zeit unter Angela Merkel in diese geopolitische Abhängigkeit richtig massiv von der Politik quasi reingetrieben wurden, sage ich jetzt mal. Und das ist natürlich jetzt, da kann man natürlich darüber, im Einzelnen darüber diskutieren. Also aktuell wird natürlich viel darüber geredet und zu Recht auch, wie stark die SPD daran Schuld hat und was bei der SPD da am Argen liegt. Aber ich finde, man darf nicht vergessen bei diesen ganzen Themen, welche Partei im Kanzleramt gesessen hat, welche Person im Kanzleramt gesessen hat und welche Person sozusagen an der Spitze der Regierung sitzt und dann entsprechend auch im Großen, auf jeden Fall nicht die Details, aber im Großen die Richtung vorgibt und dann sagt, darauf konzentrieren wir uns, das müssen wir machen, das müssen wir nicht machen und so weiter. Da ist da schon, glaube ich, auch schon viel, ja, hängt da auch an Angela Merkel dran. Es wurde auf Twitter geteilt, war ein YouTube-Video von einer Veranstaltung. Muss irgendwann so zu der 10er Jahre gewesen sein. Angela Merkel auf einer Veranstaltung, wo sie darauf angesprochen wird, was so ein, ich weiß gar nicht, ob noch zum zweiten Mal schon, inwiefern das dann schon da in der Öffentlichkeit schon ein Thema war, der Bau. Aber grundsätzlich, da ging es auch um die Gaslieferung, um die Abhängigkeit von Russland und sie da ganz konkret gesagt hat, ja, unsere Abhängigkeit ist jetzt genauso groß oder nicht größer als zu Zeiten des Kalten Krieges und das heutige Russland ist nicht viel schlimmer oder weniger zuverlässig als damals. Und das war schon sehr interessant, das jetzt zu sehen, auch mit dem Rückblick, was man ja jetzt auch ganz, ganz oft sagt, was Putin schon immer öffentlich gesagt hat. Ich glaube, das war noch vor der Krim-Annexion, aber Tschetschenien und so weiter. Und die öffentlichen Aussagen von Putin standen damals natürlich auch schon. Aber bevor wir da jetzt so stark jetzt in die Richtung rein, jetzt habe ich mich so festgeredet, was das Thema angeht. Aber das ist natürlich etwas, was wir alle im Kopf haben. Aber vielleicht können wir ja auch noch über ein paar andere Themen heute reden, wenn wir über die 16 Jahre Angela Merkel-Kanzlerschaft reden.
Ja, unbedingt. Ich meine, man muss sich das wirklich immer wieder klar machen. Die Frau war tatsächlich 16 Jahre lang Kanzlerin der Republik. Und sie hat ja nur wegen ein paar Tagen Kohl nicht schlagen können als den längst regierenden Kanzler. Da ging es ja wirklich nur noch um was, 2 Wochen oder sowas.
Ja, wenn die Union erstmal im Kanzleramt sitzt, dann geht die dann nicht wieder raus.
Ja, also das ist schon bemerkenswert. Und ich meine, wir können jetzt sagen, wir sind alt genug, um noch einen anderen Kanzler, um uns an einen anderen Kanzler zu erinnern. Es gibt ja mittlerweile echt eine ganze Generation von Leuten, die im Endeffekt niemand anderen in der wirklich aktiven Erinnerung haben. Hm. Also Leute, die, sage ich mal, so 10 Jahre jünger sind als wir, bei denen, die waren ja noch in der Schule, als Schröder das Kanzleramt geräumt hat. Und das ist jetzt üblicherweise nicht so die Zeit, in der man die Politik dermaßen aktiv verfolgt. Also Merkel war schon allein durch die Länge ihrer Kanzlerschaft prägend. Und ich möchte das quasi als die erste unausgesprochene Frage gleich aus dem Weg räumen. Ja, war sie sozusagen eine wichtige Figur in der bundesdeutschen Geschichte? zwangsläufig, ja, einfach weil sie so lange an der Regierung war. Die Frage ist halt nur, durch was wird sie relevant? Mhm. Und ich denke, dein Schlagwort mit den Versäumnissen, das ist da durchaus zutreffend. Je nachdem, wen man fragt und welcher politischen Gesinnung die jeweilige Person ist, werden diese Versäumnisse anders identifiziert werden. Ich denke, wir beide werden zum Beispiel deutlich mehr auf ihre Versäumnisse bei der Klimaschutzpolitik abheben als jetzt CDU-interne KritikerInnen. Aber dass unter Merkel viele Dinge liegen geblieben sind, ist, glaube ich, Fakt. Auf der anderen Seite wird mir in vielen Betrachtungen von Merkel unterschätzt, wie viel sie einerseits auch tatsächlich entschieden hat und bei wie vielen Entscheidungen sie mit drin war. Und auch wenn sie diese Entscheidungen gegebenenfalls auf Nichtentscheidungen gebracht hat, ja, auch das ist ja gewissermaßen aktiver Aufwand. Also die gesamte EU dazu zu bringen, bestimmte Dinge einfach nicht zu machen, während es Interessen gibt, die zu Handlung drängen, ist ein gewisser Aufwand. Und ich denke, sie war die letzten Endes mittigste Kanzlerin, die dieses Land je hatte. Egal, wohin die Meinung in der Bevölkerung ging, Angela Merkel folgte. Wo auch immer Mitte war, war ja, Merkel.
Weil Merkel sehr viel opportunistischer und sehr viel stärker Machtpolitikerin ist als selbst viele andere Spitzenpolitiker, Politikerinnen. Na, also das bekannteste Beispiel, der Atomausstieg.
Ja.
Ja, das war ja dann eine 180-Grad-Wende, die einfach nur auf der damaligen öffentlichen Meinung basierte. Also Angela Merkel hat sich dann einfach danach gerichtet, was in ihren Umfragen stand.
Ich weiß nicht, wonach sie sich gerichtet hat. Ich meine, sie hat ja immer gesagt, dass sie als Physikerin sozusagen hier auch agiert und dass Fukushima ihr direkt quasi ein vor Augen geführt hat, welche Gefahren das da sind. Und wir können ihr ja von mir aus sogar zugute halten, dass das stimmt. Das wäre ja relativ egal. Der Moment jedenfalls ist typisch für sie. Die öffentliche Meinung wendet sich und ob sie jetzt ihre Meinung geändert hat oder ob sie vorher gelogen hat und jetzt quasi ob sie beim ersten Atomausstieg sozusagen, der dann 2009, 2010 kam, ob sie da ihre Meinung verraten hat oder ob sie dann 2011 beim Rückgängigmachen sozusagen da ihre Meinung geändert hat, ist ja eigentlich relativ egal.
Genau, aber das ist ja, was ich gesagt habe, ne? Eine Machtpolitikerin, ihre Meinung ist völlig irrelevant, sondern ihre, wann sie sich, aus welchen Gründen sie sich wie verhält. Und das Verhalten basiert eben nicht auf ihrer Position. Hier in dem Falle eben dann, da war die öffentliche Meinung, die öffentliche Debatte dann entsprechend und da hat sie dann ihr Verhalten geändert, egal was ihre persönliche Meinung ist. Und das Gleiche, also du hast ja schon die Klimapolitik angesprochen und da hat sie sie war doch in den 90ern, war sie doch auch Umweltministerin sogar. Ja. Selbst als sie das nicht mehr war, hat sie dann auch konkret gesagt, da muss etwas gemacht werden oder wir machen zu wenig, wir müssen mehr machen, aber das hat sie nicht, weil das ein Problem für ihre Machtbasis geworden wäre. Also weil die öffentliche Meinung da entsprechend hat sie geglaubt oder hat sie auch vielleicht richtig gesehen, wie auch immer, so war, dass das nicht populär gewesen wäre, da etwas zu tun. Und deswegen hat sie es nicht getan, unabhängig von ihrer Meinung.
In einem gewissen Ausmaß ist es normal. Das ist politisches Tagesgeschäft. Also ich möchte zum Beispiel immer wieder an Barack Obama erinnern, der 2008 im Wahlkampf eisenhart behauptet hat, dass er nicht für die Homo-Ehe ist, obwohl, wie wir inzwischen auch wissen, wirklich schwarz auf weiß, er war immer dafür, aber er hat eben gesagt nein, weil er wusste, dass die öffentliche Meinung 2008 noch nicht so weit ist. Und 2012, als dann das Urteil kam, hatte er kein Problem damit, das Weiße Haus in Regenbogenfarben anzustrahlen. Und quasi offiziell im Wahlkampf 2012 dann für die Homo-Ehe Wahl zu kämpfen, weil sich da tatsächlich in diesen 4 Jahren die öffentliche Meinung entsprechend geändert hat. In einem gewissen Ausmaß ist das normal. Also ein Politiker oder eine Politikerin, die gar keine Rücksicht darauf nimmt, die ist nicht lang in dem Job, vorausgesetzt, sie kommt überhaupt jemals rein, was schon sehr unwahrscheinlich ist. Also wie gesagt, in einem gewissen Ausmaß, ja. Merkel war schon ein spezieller Fall, was das anbelangt. Aber ich warne davor, so zu tun, als hätte sie überhaupt keine Überzeugungen und als wäre bei ihr alles komplett flexibel. Ja, es gab schon diverse Positionen, die sie nie wirklich geräumt hat, auch wenn sie von der Politik her dann de facto versucht hat, Schadensbegrenzung zu betreiben, in Anführungszeichen, ja, die Erlaubnis der Homo-Ehe in Deutschland ist dafür auch ein super Beispiel. Merkel ist bis heute kein gegen die Homo-Ehe. Sie hat es halt nur als Wahlkampfthema abgeräumt, weil sie genau gesehen hat, dass sie keine Chance hat. Entweder wird es ein potentes Wahlkampfthema oder das Bundesverfassungsgericht räumt es ab. So oder so war für sie klar ersichtlich, die Homo-Ehe kommt. Und wenn Merkel etwas nicht macht, dann ist das verlorene Schlachtenschlagen. Das überlässt sie Merz und anderen. Und ein weiteres Beispiel dafür ist die komplette EU- und Europolitik. Angela Merkel war und ist von Anfang an immer überzeugt gewesen davon, dass diese, wie soll ich sagen, die etwas schuldenbasiertere Europolitik, Hilfen für Griechenland etc., da war sie immer dagegen. Sie war halt nicht so ideologisch gefestigt dagegen, wie das Wolfgang Schäuble war. Aber sie hat immer versucht, bei jeder Maßnahme, wo sie sich hat auf Druck der äußeren Umstände bewegen müssen, hat sie versucht, so viel wie möglich zu bremsen und zu entschärfen aus Sicht einer konservativen Finanzpolitikerin. Ich weiß, dass viele ihrer KritikerInnen das nicht so sehen werden, weil die sehr stark dafür kritisiert wird. Aber ich meine, ich erinnere mich noch an die entsprechenden Diskurse. Es ist jetzt ja nicht gerade so, dass sie für ihre Politik viel Lob aus linken Kreisen bekommen hätte. Ja, also das war wirklich ein Bewegen unter Zwang und man musste ihr jeden Schritt wirklich musste sie schieben und zerren und da bringen. Und es waren jedes Mal massivste Interventionen nötig, um das zu erreichen. Merkel war nur quasi flexibel oder beweglich oder opportunistisch, wie auch immer man es nennen möchte, genug, diese Schritte jedes Mal noch zu gehen. Das war ihre große Fähigkeit und ohne diese Fähigkeit wäre sie nicht 16 Jahre lang im Amt geblieben. Niemals. Und die CDU auch nicht. Und das ist mein letzter Punkt, bevor ich es wieder zu dir hinüberkekle. Ich bin fest davon überzeugt und vielleicht überrascht mich Friedrich Merz ja noch, aber ich bin fest davon überzeugt, dass die Wahlergebnisse, die die CDU unter Merkel errungen hat, nur mit diesem Stil Merkels möglich waren. Die CDU kann sich gerne weiter darüber streiten, ob es das wert war. Das ist eine Debatte, die kann man führen. Also war das Kanzleramt unter Merkel quasi den Preis dieser teilweise ideologischen Selbstaufgabe wert? Aber ohne die hätten sie es nicht gehalten. Da bin ich absolut davon überzeugt.
Ja, das ist wahrscheinlich richtig. Hängt aber auch nicht nur mit der Mittigkeit, wie du es nennst, also mit dem schon leicht populistischen Opportunismus von Merkel zusammen, sondern auch mit ihrem Politikstil, der ja vor allem auch, ja, wie soll ich das sagen, der deutschen Bevölkerung gesagt hat, passt mal auf, ihr müsst euch gar nicht mit Politik beschäftigen. Ich bin quasi gar nicht da. Ja, das ist ja schon auch Merkel gewesen, im Zweifel einfach nichts zu sagen. Von Merkel hat man ja jetzt auch, also ich glaube, es gab bis jetzt seit Anfang des Krieges keine einzige öffentliche Äußerung von Merkel whatsoever. Ja, und das, selbst wenn sie noch im Kanzleramt wäre, ich glaube, da wäre auch nicht viel mehr gewesen. Also da hätte es vielleicht auch noch ein, zwei Interviews gegeben, aber sie hat sich immer sehr zurückgehalten, was natürlich dann entsprechend Projektionsfläche frei macht, die man dann da so auf diese Person dann so rauflegen kann. Und die Politikjournalisten des Landes waren ja auch immer ganz fasziniert davon, wie sie quasi durch Nichtanwesenheit das Land regiert hat. Und das ist, glaube ich, schon was da auch schon mit maßgeblich mit reinspielt, zusätzlich zu diesem mittigen Opportunismus, sage ich jetzt mal, einfach nicht anwesend zu sein, einfach nichts zu sagen, einfach die Leute sich gegenseitig sich zerfleischen zu lassen. Und ich finde das sehr faszinierend, was das auch für das politische Erbe von Angela Merkel bedeutet, also was sie auch mit der deutschen Politikkultur damit gemacht hat, weil im Wahlkampf zur letzten Bundestagswahl finde ich jetzt rückblickend ganz interessant, dass von allen Wahlversprechen, die gemacht wurden, sozusagen das implizite Versprechen von Olaf Scholz zu sagen, ich bin Angela Merkel 2.0, dass das einzige Wahlversprechen ist, das wirklich ernst gemeint war und dass er jetzt auch versucht, knallhart durchzuziehen, indem er einfach ganz oft nicht da ist, nicht in der Öffentlichkeit ist, möglichst wenig da ist. Und das ist ganz interessant, das zu sehen, weil natürlich dieser Krieg in der Ukraine nochmal eine extreme Extremsituation ist, wo du dich vielleicht als jemand im Kanzleramt, als Staatsoberhaupt von Deutschland vielleicht gar nicht so weit zurückziehen kannst, zum einen. Und zum anderen die Ampelkoalition etwas ganz anderes ist als die Anzug-GroKo vorher. Oder die vielen Krokos für die großen Koalitionen vorher. Weil in der Ampelkoalition jetzt unter Scholz haben wir mindestens drei Personen, die sehr viel stärker aus der Regierung herausstechen und auffallen. Also Baerbock, Habeck und Lindner sind drei Leute, die sehr medial auch, also zumindest habe ich den Eindruck, präsenter sind als Minister vorher. Vielleicht liegt es auch nicht nur an den Personen, sondern natürlich auch an der Situation. Und dass das gar nicht so funktioniert, wie, glaube ich, Olaf Scholz sich das gedacht hat, dass er sich einfach anschaut, wie der Politikstil von Angela Merkel funktioniert und dann einfach zu denken, okay, dann mache ich das jetzt auch die nächsten 16 Jahre quasi genauso weiter. Und das habe ich den Eindruck, das funktioniert in der aktuellen Situation und der aktuellen Konstellation nicht. Und das finde ich gut, weil der merkische Politikstil, meine ich, schon auch zu einem, naja, wenn es schon nicht Politikverdrossenheit ist, dann zumindest Desinteresse belohnt und fördert, was Politik angeht. Also, ne, dass man halt einfach, es ist möglichst trüge, möglichst langweilig und möglichst nicht präsent. Man spricht als Staatsoberhaupt möglichst wenig mit der Öffentlichkeit.
Ja, das war definitiv Merkels Stil. Ich meine, unter dem Begriff asymmetrische Demobilisierung wurde das ja sehr gut gefasst. Ja. Also die Idee, dass man nicht die eigenen Leute mobilisiert, sondern die gegnerische Basis demobilisiert, indem man sie quasi betäubt effektiv. Und man muss sagen, das hat hervorragend funktioniert. Und das war offensichtlich auch etwas, das die Deutschen insgesamt sehr gerne angenommen haben. Ich meine, Merkels Beliebtheitswerte waren bis zum Schluss astronomisch hoch. Ja, wenn man diese Beliebtheitswerte vergleicht mit dem, was so ein britischer Premierminister, ein amerikanischer Präsident oder ein französischer Staatspräsident haben, das ist absurd. Ja, oder auch jetzt Olaf Scholz. Ja, also Merkel war in der Bevölkerung, was in der Diskussion auch gerne untergeht, war und ist ziemlich beliebt. Sie ist nicht sehr beliebt bei den Eliten, weil sie eben wenig, also zumindest bei manchen davon, weil sie eben diese Reibungs- und Projektionsfläche nicht bietet. Sie hat es faszinierenderweise auch geschafft, relativ viele JournalistInnen für sich einzunehmen. Offensichtlich von dem, was man so hört, ist sie ja auch im persönlichen Gespräch eine sehr einnehmende Partnerin, was man gar nicht so glauben sollte von den öffentlichen Auftritten her. Aber sie kann das wohl ziemlich gut. Und ich glaube das auch sofort. Also von dem, was man so sieht, wenn man so ein paar Sachen anschaut von ihr, wo sie quasi in einem kleineren Kreis spricht, da kann man schon sehen, was da für Potenziale im Endeffekt schlummern. Aber letzten Endes war Merkel eine Frau, die eine Kanzlerin, die einen Moment, einen zeithistorischen Moment im Endeffekt erkannt und gepackt hat. Ich glaube nicht, dass sie 10 oder 15 Jahre vorher hätte mit diesem Stil reüssieren können. Und ich glaube nicht, dass sie das jetzt noch dermaßen gut könnte. Ich bin immer noch der festen Überzeugung, sie hätte die Wahl 2021 gewonnen. Ja. Also hätte sie für eine fünfte Amtszeit, wäre sie angetreten, sie hätte gewonnen. Die wäre immer noch Kanzlerin. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel. Aber
die Deutschen hätten sie gewählt, bis sie tot umgefallen wäre.
Ich glaube auch, ja. Aber grundsätzlich, jetzt zumindest wird es schwieriger, mit diesem Stil weiterzumachen. Vor allem, wo wir jetzt immer mehr auf den Geschmack kommen, was quasi die Alternative darstellt. Aber das war eben schon was, das sehr beliebt war. Und ihre Konkurrenten, ne, ob ich jetzt Steinmeier hernehme, ob ich Steinbrück hernehme oder ob ich Martin hernehme, es ist relativ egal, keiner von denen war in irgendeiner Art und Weise ein Gegenmodell zu Merkel. Das war also offensichtlich etwas, das in allen Parteien vertreten war. Und der Politiker einer der anderen Parteien, der versucht hat, sich da davon abzuheben, nämlich Westerwelle, hat schon eine ziemliche Bruchlandung da damit auch hingelegt. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Also wenn ich mir anschaue, wie die FDP abgestürzt ist nach 2009, die haben versucht, was anderes zu machen und sind krachend damit gescheitert. Sicher nicht nur deswegen. Aber offensichtlich gab es da keine signifikante Nachfrage danach. Also von daher, man kann das nicht nur auf Merkel werfen, die hier quasi das ganze Volk bösartig betäubt hat, sondern die Leute wollten das. Das war gewünscht.
Ja.
Und das gilt eben auch für die entsprechende Politik.
Ja, aber es ist ein guter Punkt, dass du sagst, dass das natürlich auch zu der Zeit richtig gepasst hat. Und das bringt mich aber auch wieder zu den Versäumnissen zurück. Ne? Also Merkel hatte dann zumindest bis zur Finanzkrise auch eine Zeit, in der es auch viel Potenzial auch gab, auch danach dann noch, weil wir haben als Land die Finanzkrise relativ gut weggesteckt auf Kosten der südlichen EU-Länder. Aber es gab einfach eine Zeit, in der wir in Deutschland sehr reich gewesen sind, also sind wir ja immer noch, aber waren und wir auch relativ viel, sagen wir mal, Luft hatten, um Dinge zu machen, wie zum Beispiel Breitbandkabel zu verlegen, wie zum Beispiel Schulen zu modernisieren, wie zum Beispiel dafür zu sorgen, dass Autobahnbrücken nicht so verfallen, dass sie jetzt in zweistelliger Zahl komplett ersetzt werden müssen, weil sie nicht repariert werden können und so weiter und so fort. Also ganz viel Infrastruktur. Das ist immer interessant. Wir sehen das ja hier, wenn man sich damit beschäftigt, weiß man das, aber es ist auch immer wieder interessant, auch aus die fassungslose Beobachtung aus dem Ausland zu sehen, wie wenig Deutschland in das eigene Land investiert, in die Infrastruktur, in die Modernisierung, ja, wie weit wir immer weiter zurückgefallen sind. Also wir sind jetzt in 16 Jahren, wir leben ja immer noch von Autobau und Maschinenbau, den es quasi genauso schon vorher gegeben hat. Und wir haben uns an ganz, ganz wenig Stellen nur ganz, ganz wenig weiterentwickelt in dieser Zeit. Nicht nur als Land, als Gesellschaft, sondern maßgeblich auch als Volkswirtschaft, aus den Säulen, auf denen unsere Volkswirtschaft basiert. Und das ist schon sehr, sehr extrem, das zu beobachten, zu sehen, auch sehr, sehr frustrierend zu sehen, wie man so reich sein kann und so gut dastehen kann. Und dann ganz viele Dinge nicht angeschoben werden. Und das waren ja 16 Jahre märkische Regierung. Und sind da, also wie gesagt, das ist ja nicht immer im Detail, ne? Liegt das dann bei den einzelnen Ministerien, aber es fällt schon vor die Füße derjenigen Person, die im Kanzleramt sitzt und die einfach die Richtlinie vorgibt, was gemacht werden muss, was man sich als Priorität setzt, was dann auch in Koalitionsverträgen drinsteht, was umgesetzt werden soll, was die Ziele sind. Und da ist einfach unter dem, wenn du da irgendwie eine Tabelle nimmst und sagst, da die Überschrift Modernisierung, da ist wahnsinnig wenig in 16 Jahren Merkel passiert.
Ja, absolut. Ich habe da einen Artikel darüber geschrieben, 2017. Ich habe den genannt Finis Baden-Württembergiae, weil ich hier in Baden-Württemberg, wir sind ja quasi das Bundesland für Autos und Maschinen. Und ich habe damals schon drüber geschrieben, wir werden hier noch unser blaues Wunder erleben, wenn diese Autoindustrie, von der hängen ja so viele und vor allem eben die guten Arbeitsplätze ab. Und es wird überhaupt nicht quasi darauf vorbereitet, wie das in Zukunft weitergehen soll. Wenn eines Tages diese Industrie nicht mehr tun, dann werden wir hier eine Krise erleben, die der des Ruhrpott und des Saarlandes mit Sicherheit gleichkommt, was Strukturwandel und die Herausforderungen darauf anbelangt. Und ich denke, das kann man quasi projizieren auf die Merkel, auf dieses Merkel-Gefühl. Ja. Wir haben auch hier im Ländle quasi von der Politik kriegen wir immer gesagt, wir sind schon toll, wie wir das machen, ja, das läuft. Wir sind ein Vorbild für die ganze Bundesrepublik, so wie Deutschland dann generell so ein Vorbild für ganz Europa glaubt zu sein, mit Sparsamkeit und schwarzer Null und hast du nicht gesehen. Und genauso bildet man sich dann da gerne ein, dass das alles nur auf dem eigenen Fleiß und der eigenen Anstrengung beruht. Das sind quasi unsere Tugenden, die uns hier zum Erfolg bringen. Und man verleugnet völlig die auswärtigen Interdependenzen und Abhängigkeiten und Dinge, womit das alles zu tun hat. Und das muss man ihr natürlich definitiv vorwerfen. Das ist jetzt nicht so, als hätte sie da je eine Blutschweiß- und Tränenrede gehalten, wie das etwa Gerhard Schröder gemacht hat. Was auch immer man von Hartz IV halten möchte, ja. Er hatte zumindest keine Angst davor, solche Dinge anzusprechen und anzugehen, gegebenenfalls. Ja. Nicht, dass ich jetzt hier Schröder über den grünen Klee loben will, aber das ist eben eine Sache, die er getan hat. Und ja, du erwähnst ja gerade schon diverse Investitionsdinge. Ja, wir haben Glasfaser und Internet, wir haben Klimaschutz, wir haben Brücken und Straßenbau, wir haben den katastrophalen Zustand der Deutschen Bahn und so weiter. Das sind alles Gebiete, auf denen das Bildungssystem, warum wir überhaupt nicht darüber anfangen. Ja, ich habe letztens wieder die Zahl gelesen, 33 Milliarden sind es mittlerweile, die quasi jährlich im Bildungssystem fehlen, von verrotteten Gebäuden über hast du nicht gesehen, technische Ausstattung etc.
Das muss man aber vielleicht auch noch dazu sagen, dass auch die Themen, was ich genannt habe und was du jetzt aufzählst, das sind auch alles Themen, wo wir im europäischen Vergleich auch nicht im Mittelfeld sind. Wir sind beim Breitbandausbau, sind wir auf den letzten Plätzen, wir sind auf vorletzter oder drittletzter Platz, also auch mit allen armen osteuropäischen Ländern mit drin. Und das Gleiche gilt für, was wir pro Kopf für den Schienenverkehr ausgeben. Da sind wir auch europaweit auf den auf dem letzten Platz, vorletzten Platz. Ne? Also es ist halt wirklich nicht so ein bisschen. Ne? Wo dann, das war halt auch etwas, was man halt ganz oft hat mal, das wurde halt auch nicht ernst genommen, ganz lange politisch, weil, also beim Breitbandausbau war es zum Beispiel so, dass du im Tonus von 3 Jahren oder 4 Jahren, jedes Mal, wenn er wieder die nächste Merkel-Regierung an den Start ging, hieß es dann, ja, nächstes Jahr sind wir Weltführer. Also innerhalb von einem Jahr gehen wir dann vom letzten Platz auf den ersten Platz, wo wir in unserem Land dann einfach mal so weiß ich nicht, die Kabel von Norden nach Süden verschießen. Keine Ahnung, wie man sich das da vorgestellt hat. Also, ne, also es ist halt wirklich auch ganz viel unernster Bullshit, der dann damit einherging, weil man gar nicht darüber gesprochen hat, was natürlich auch ein Medienthema ist, wo wir überhaupt stehen im internationalen Vergleich.
Ja, und du sprichst da auch schon einen Punkt an, bei dem in meinen Augen die KritikerInnen Merkels von rechts durchaus einen Punkt haben, also demokratisch rechts ist jetzt hier gemeint, also CDU, FDP und so, nämlich die Tatsache, es ist ja jetzt nicht so, als hätte Merkel übermäßig Geld gespart und den Staatshaushalt zusammengestrichen. Ja, Deutschland gab und gibt sehr, sehr viel Geld aus. Ob du jetzt die Bahn nimmst, ob du das Bildungssystem nimmst, ob du den Sozialstaat nimmst und so weiter und so fort. Und die Ergebnisse, die wir rauskriegen, sind so Mittel. Ja, und teilweise sind sie eben nur mittelmäßig, teilweise sind sie gerade was Internet und so weiter anbelangt. Gut, das sind unsere Ausgaben auch scheiße, aber das sind die Ergebnisse wirklich dermaßen was von unterirdisch, dass man sich schon fragen muss, was da eigentlich abläuft. Und ich denke, das hängt halt auch wieder mit ihrem Regierungsstil und dieser Politik zusammen, die da gemacht wird, nämlich, dass man nach Möglichkeit alles laufen lässt, wie es gerade ist. Und da können wir auch jetzt den Bogen wieder zur Ukraine-Politik schlagen, weil auch hier wird offensichtlich die treibende Kraft hinter all diesen Überlegungen ist, wie können wir hier eine Politik fahren, die den Alltag der Menschen so wenig wie möglich verändert. Und die da quasi den geringstmöglichen Widerstand hervorruft. In dem Sinne ist Scholz unbedingt Merkel 2.0. Und das ging ja die ganze Zeit schon so. Das war bei der Sanktionsdebatte 2014 so, das war bei der Sanktionsdebatte 2021, 2022 so, das ist jetzt bei der Waffenlieferungsdebatte so. Wir hatten das bei der Energiewende, Stichwort Versäumnisse, auch hier möchte man möglichst wenig ändern, möglichst wenig Widerstände überwinden müssen und so weiter und so fort. Und wir haben das halt hauptsächlich darüber gemacht, dass wir gegebenenfalls mehr Geld ausgegeben haben, respektive die alten ineffizienten Strukturen halt haben laufen lassen. Und ich meine, wir können es uns leisten. Das ist der große Vorteil von Deutschland im Gegensatz zu Griechenland. Wir haben die Kohle für so eine Politik, aber das macht die nicht zwingend besser. Und wir werden jetzt sicherlich sehr große Abweichungen haben. Also wenn ich sage wir, dann meine ich mich und meine FDP-Freunde sozusagen, was die Schlussfolgerung daraus ist und was die korrekte Politik sein sollte. Aber ich glaube, in der Problembeschreibung finden wir relativ problemlos zusammen.
Ich würde das vielleicht sogar noch ein bisschen von der anderen Seite betrachten, weil es auch eine Frage des Zeithorizonts ist. Also des strategischen Zeithorizonts. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich mache es mir jetzt als Politik einfach und wir lassen uns als Land darauf ein, dass Russland schon nichts machen wird, was wir blöd finden und wir nehmen das ganze Gas und können dann nicht so richtig viel dann dagegen machen, was Russland macht, dann geht das so lange gut, bis diese Prämisse eben nicht mehr stimmt. Also dass du in Russland hast, das etwas macht und du kannst nichts dagegen tun, weil du wirtschaftlich davon abhängig bist. Und Russland ist ja nicht das einzige Beispiel dafür. Ne? Also du hast ja schon die deutsche Automobilindustrie angesprochen. Und die deutsche Automobilindustrie, was ist der größte Absatzmarkt der deutschen Automobilindustrie? Der ist nicht in Europa, das ist auch nicht USA, das ist China. Die meisten Fahrzeuge von deutschen Autoherstellern werden in China verkauft. Das heißt, unsere wichtigste Branche, das Herz der deutschen Wirtschaft ist abhängig von China. Was hat das für Auswirkungen? Wir können als Deutschland nicht so viel machen, wenn egal was China jetzt an Konzentrationslagern aufbaut oder wenn China herkommt und dann von einem von uns kaputtgesparten Griechenland einen großen griechischen Hafen kauft, also in Europa dann Infrastruktur kauft und dann besitzt, da können wir, auch wenn wir das mächtigste Land in der EU sind, da sind uns auch ein bisschen die Hände gebunden. Und auch das ist etwas, was politisch geleitet hätte werden müssen oder gesteuert werden müssen, weil natürlich Unternehmen sich über solche Dinge keine Gedanken machen, weil die halt nur schauen, wo ist der größte Absatzmarkt, wie komme ich da rein, wie kann ich da möglichst viel an Produktion hochfahren und da reinbringen, um dann alle meine Zahlen nach oben zu bringen. Das ist nicht die Aufgabe der Unternehmen, sich da Gedanken zu machen, das ist Aufgabe der Politik, besonders wenn man da so eine Industrie hat, die von wenigen Branchen dann auch so extrem abhängig ist, wie das bei uns ist, mit den ganzen Zulieferern, die da eben noch dranhängen und so weiter. Da haben wir gleich das nächste Land, von dem wir geopolitisch so abhängig sind, dass wir da auch nichts machen können. Und auch das ist nicht alleine Merkels Schuld, aber es ist auch etwas, wo man ganz klar sagen muss, das war ihr entweder nicht wichtig oder wie auch immer, aber was auch immer, da ist auch in 16 Jahren nichts passiert, was da etwas dagegen getan hätte.
Das ist diese Entpolitisierung, die ganz, ganz viele Gebiete unter Merkel hatte. Ja, wenn wir über Außenpolitik reden, da kommen wir doch immer wieder auf die gleiche Problematik zurück, dass es keine echte Strategie gibt, sondern also es gibt keine strategischen Ziele für Deutschland, sondern wir reagieren auf Krisen, ob das jetzt die Euro-Krise ist oder die Ukraine-Krise, ist völlig egal, oder die Flüchtlingskrise. Es wird erst dann was gemacht, wenn sie kommen, und dann ist das Ziel, so schnell wie möglich zum Status quo zurückzukehren, respektive eben den Status quo so weit wie möglich zu retten. Und man hat es ja auch an der Rhetorik Merkels gesehen.
Kurz eingehakt, das ist ja etwas, worüber ich jetzt auch ganz oft jetzt im Zuge des Kriegs in der Ukraine nachdenke, und habe das ein bisschen Gefühl, dass das bei der Finanzkrise dann da vielleicht auch in anderen Weisen auch so war. Ich habe den Eindruck, dass es in der deutschen Politik, ich weiß gar nicht, ob das in deutschen Politikerinnen so klar ist, aber durch unsere Rolle im Zweiten Weltkrieg und unsere Selbstwahrnehmung und dem, wie wir uns als Land sehen und verhalten, ist das vielleicht auch einfach eine bequeme Situation gewesen, dass man sagt, wir dürfen nicht an diesen Stellen aktiv reingehen wegen unseres historischen Erbes als Land, und das natürlich dann auch als Politiker dann heißt, okay, ja, dann müssen wir uns ja gar nicht vorbereiten, sondern wir reagieren dann einfach oder wir machen eben nichts, weil wir das aus diesen Gründen sowieso historisch das nicht aktiv werden dürfen.
Ja, Deutschland hat keine Geopolitik betrieben. Das war quasi ein Glaubenssatz. Das machen andere Leute, aber wir machen das nicht. Das war natürlich schon immer Quatsch, weil was Deutschland, jedes Mal, wenn ich das Leuten erzähle, ob es Bekannte, Verwandte oder SchülerInnen von mir sind, wenn ich sage, selbstverständlich setzt Deutschland in der EU seine nationalen Interessen durch, die sind immer, was? Nein, die EU, da sind wir ja quasi so irgendwie aus reiner Menschenfreundlichkeit oder sowas drin und im Endeffekt, wir zahlen da so unseren Mitgliedsbeitrag und dann tun wir Dinge für die EU, aber dass quasi Deutschland selber irgendetwas innerhalb der EU versucht durchzusetzen, dass wir Ziele haben, nationale Interessen, die wir innerhalb der Europäischen Union wirklich über die Institutionen durchsetzen, das ist den meisten Leuten ein absolutes Anathema. Ja, also die sagen, nee, das kann gar nicht sein, das darf gar nicht sein. Und das Gleiche gilt natürlich, wenn es um deutsche Politik in irgendwelchen anderen Ländern geht. Da muss man ja auch dem Dirk Niebel seinerzeit dankbar sein. Der hat es ja damals offen ausgesprochen und wurde dafür ja unglaublich angefeindet seinerzeit, als er Entwicklungshilfeminister war. Der hat von Anfang an gesagt, hier Entwicklungshilfe, das ist quasi keine Caritas-Veranstaltung, sondern Deutschland erwartet da wirtschaftliche Vorteile draus, und so hat er sein Ministerium geführt. Und es ist nicht so, als ob die deutsche Entwicklungspolitik das vorher noch nie getan hätte, das wurde nur nie öffentlich gesagt. Und genau das Gleiche hatten wir beim Horst Köhler seinerzeit, als der darüber gesprochen hat, dass selbstverständlich die Bundeswehr da dazu dient, deutsche Interessen abzusichern. Dann hat er so einen Shitstorm geerntet, auch wenn der Begriff damals noch nicht verbreitet war, dass er gesagt hat, er macht euren Scheiß halt alleine und ist gegangen. Das spricht jetzt weniger für Horst Köhler, aber es zeigt eben, wo der Stand der Debatte damals war. Und ich will mich da gar nicht ausnehmen. Ich gehörte damals auch zu denen, die total erregt waren, wie der Dirk Niebel es hier wagen kann, so als Neokolonialist Politik, also quasi Geopolitik betreiben zu wollen im Entwicklungshilfeministerium. Und diese Verleugnung sozusagen, dass Deutschland tatsächlich Politik macht, führt da, glaube ich, ganz massiv mit rein. Und wie du schon sagst, die Aufgabe der Unternehmen ist das nicht. Das ist etwas, das hätte Deutschland machen sollen. Also gerade so Dinge wie das Huawei-Verbot oder solche Geschichten. Das hätte viel früher, viel entschlossener kommen müssen.
Aber wie gesagt, das kann zu dem Zeitpunkt jetzt schon gar nicht mehr. Da kann Deutschland sich nicht vorne hinstellen. Da kann Deutschland nur ein Getriebener sein, um dann den chinesischen Partnern sagen zu können, guckt mal, uns sind die Hände gebunden. Wir müssen hier, bitte schmeißt unsere Autohersteller nicht raus.
Ja, genau. Und ich meine, das wird die Chinesen genauso sehr überzeugen wie uns, nämlich gar nicht. Aber das ist eben dieser Punkt. Und das bezog sich durchaus auf viele andere Bereiche auch. Und ich denke, das ist schon sehr, sehr, sehr Merkel-spezifisch, dass sie das gemacht hat. Und erneut, damit kam sie der deutschen Seele sehr entgegen, weil die Bevölkerung hat das ja genauso gesehen. Es ist ja nicht so, dass wir unter Schröder oder unter Kohl wesentlich aktiver für nationale Interessen eingestanden oder über Geopolitik diskutiert hätten. Das ist einfach eine Debatte, die findet nicht statt. Ich habe wirklich just bevor wir diese Podcast-Aufnahme gestartet haben, habe ich mit einer britischen Journalistin telefoniert. Wir haben über NATO und Ukraine gesprochen und wie das hier in Deutschland wahrgenommen wird. Und die war völlig vor den Kopf gestoßen, dass hier in Deutschland die quasi keine Verbindung gesehen wird zwischen höheren Militärausgaben und mehr nationaler Sicherheit. Oder bei der Frage, ob die USA, sie ging dann auch damals mit diesem Trump-Kommentar von The NATO is brain dead, das wurde hier ja nicht als Bedrohung der Sicherheit aufgenommen, sondern mehr als ein weiterer Beleg dafür, dass Trump halt schon ein bisschen deppert ist. Aber diese Verbindung wird quasi gar nicht großartig gemacht, gewissermaßen. Wir haben diese Vorstellung, dass Deutschland ein Akteur ist, ist nicht vorhanden. Der Vergleich, der oft gemacht wird, ist, wir betrachten uns gerne als eine große Schweiz. Aber wir sind einfach viel zu groß, um die Schweiz zu sein. Nur verhalten wir uns so. Und die Schweiz kann es sich leisten, sich aus allem rauszuhalten. Österreich kann es sich leisten, sich aus allem rauszuhalten. Ich meine, wenn die Bundeswehr lächerlich ist, schau dir mal das österreichische Bundesheer an. Also das ist ja wirklich ein Scherz in Flecktown. Aber die können sich das leisten, weil das ist ein Land mit 8 Millionen Einwohnern oder sowas. Das sind wir eben nicht. Und wenn Deutschland irgendetwas tut oder wenn Deutschland irgendetwas nicht tut, dann hat das Konsequenzen. Und wenn die Schweiz irgendetwas nicht tut, dann sagen die anderen, ja gut, dann machen wir es halt alleine. Aber ohne Deutschland gehen bestimmte Dinge einfach überhaupt nicht. Ja. Und wenn Deutschland blockiert, was Deutschland gerne tut und unter Merkel sehr viel gemacht hat, dann geht halt erst recht nichts. Und dieses Gewicht ist, glaube ich, den meisten Leuten nicht klar. Und man muss sagen, Merkel war das sehr klar. Ja, die ist eine hervorragende Spielerin gewesen, dieses Gewicht so einzusetzen, dass man es nicht merkt, beziehungsweise dass es nur diejenigen Leute merken, die für Deutschland irrelevant sind, zum Beispiel die griechische Bevölkerung. Ja. Die haben sehr stark das deutsche Gewicht gemerkt. Die hatten in ihren Protesten ja auch völlig recht, Merkel quasi als den Kern zu identifizieren, auch wenn wir uns dann sehr darüber geärgert haben, dass die da die Merkel-Schmierereien auf ihren Demos gemacht haben. Die waren nicht blöd. Also die haben schon erkannt, wo quasi der Kern ihres Übels liegt, ob man das jetzt als berechtigt sieht oder nicht. Also das Übel, nicht wo der Kern liegt.
Das ist ja auch im Sinne von jemandem wie Angela Merkel gewesen, dass natürlich im Land selbst das Gewicht des Landes gar nicht bewusst ist in der Öffentlichkeit, also zumindest in der Öffentlichkeit nicht debattiert wird, weil sie dann die Dinge, die sie international macht, dann entsprechend auch nicht nach innen rechtfertigen muss, zumindest nicht in dem Ausmaß, in dem es ganz oft vielleicht auch notwendig gewesen wäre, dass das auch öffentlich debattiert wird, was da auf politischer Ebene gemacht wird.
Ja, das ist politisch sehr, sehr nützlich. Das ist ja das, was ich meine. Es wird alles entpolitisiert. Es findet als Debatte überhaupt nicht statt. Das heißt, man muss auch nicht drüber streiten. Wir Deutschen streiten uns ja eh nur sehr, sehr ungern. Und dementsprechend komme ich um diese Probleme als Regierungschefin herum und muss mich damit nicht befassen. Also das hat mehrere positive Effekte. Es ist das, was die Bevölkerung will. Und mir hilft es gleichzeitig politisch. Und solange keine akute Krise ansteht, funktioniert das ja auch hervorragend. Diese Methode gerät ja nur dann an die Grenzen, wenn wir eben in Krisensituationen kommen. Stichwort Euro-Krise, Stichwort Flüchtlingskrise und jetzt Stichwort Ukraine-Krise. In all diesen Fällen wird dann Deutschland plötzlich zum Getriebenen der Umstände und bremst eigentlich nur noch an allen Ecken und Enden und versucht zu vermeiden, dass es sich bewegen muss. Aber es muss sich halt bewegen, weil die Umstände etwas anderes gar nicht mehr zulassen. Und wir drücken dann so lange dagegen, bis uns halt irgendjemand einen Schubs gibt. Und dann machen wir diesen einen Ausfallschritt sozusagen und dann bleiben wir wieder stehen, bis uns irgendjemand diesen Schubs gibt. Und auf Gebieten wie Ausbau von Internet, Klimaschutz und so weiter, da gibt niemand diesen Schubs. Mhm. Das ist ja quasi ein generelles Problem dieser ganzen Geschichte. Der Schubs kommt nicht, zumindest noch nicht. Beim Internet wird er im Endeffekt niemals kommen. Das führt einfach nur zu massiven Wohlstandsverlusten. Aber die sind halt schleichend über lange Zeit. Und irgendwann fragt man sich, warum sich hier keine Firmen mehr ansiedeln wollen. Und dann sagen garantiert wieder irgendwelche Leute, das liegt an den hohen Sozialleistungen und den niedrigen
Zinsen. Weil ich glaube, dass jetzt selbst den bräsigsten deutschen Touristen mittlerweile auffällt, dass das WhatsApp selbst auf der kleinsten thailändischen Insel schneller ist als in Brandenburg in der Nutzung.
Schon, aber daraus ergibt sich ja noch kein Handlungsdruck. Die Leute meckern halt, das ist halt scheiße. Das ist eine Sache, die an Deutschland blöd ist, so wie Verspätungen in der Bahn oder Baustellen.
Alles Gott gegeben, der deutsche Internetausbau, die Verspätung der deutschen Bahn ist alles Gott gegeben und kann nicht geändert werden.
Ja, ganz genau. Und mit der Einstellung kommst du halt relativ weit. Das ist quasi alles so. Und das ließ sich eben nicht aufrechterhalten in manchen anderen Fällen. Als da Hunderttausende von Flüchtlingen plötzlich nach Europa hineinkamen, konnte man halt nicht mehr sagen, ja, das ist halt das Problem von Griechenland und Italien und Spanien. Ne? Und wir haben ja dann das Dublin-II-Abkommen und wir würden ja niemals geltendes EU-Recht brechen. Klammer auf, es sei denn, es ist in unserem Interesse, Klammer zu. Dasselbe haben wir natürlich bei der Ukraine, wo man auch versucht hat zu vermeiden, sich bewegen zu müssen mit Nord Stream und dem ganzen Kram. Und man hat dann halt in alle Richtungen laviert. Man hat den Macron ausgebremst mit seiner strategischen Autonomie in Europa. Man hat die Amerikaner ausgebremst mit ihrer Kritik an Nord Stream. Man hat den Putin versucht auszubremsen.
Es muss sehr frustrierend sein als internationaler Verhandlungspartner, als jemand, der auf dem Papier mit Deutschland an einem Tisch sitzen, an einem Strang ziehen will, also EU, Frankreich zum Beispiel und so weiter, da immer jemanden sitzen zu haben, der einfach auf seinem Arsch sitzen bleibt und einfach am liebsten blockiert und am liebsten nichts macht.
Ja, ich meine, auf der anderen Seite hat es auch nicht nur Nachteile. Also ich möchte es auch nicht komplett schlecht reden, weil einer der Vorteile des deutschen Vorgehens ist, wir sind sehr berechenbar. Ja, wir haben sehr selten plötzliche Politikumschwünge. Im Gegensatz zu anderen Ländern. Ich meine, jedes Mal, wenn in den USA gewählt wird, hält die Welt den Atem an. Wenn in Deutschland gewählt wird, da kannst du sicher sein, die Außenpolitik ist danach im Großen und Ganzen dieselbe wie vorher. Also das macht uns relativ berechenbar, das schützt uns vor katastrophalen Fehlentscheidungen. Üblicherweise in Deutschland werden keine heftigen Fehler gemacht. Es werden halt auch keine besonders tollen Sachen gemacht. Wir sind so ein Land des Mittelstands.
Aber das ist ja, ich glaube, aber das ist ja die Frage, da kommen wir wieder zurück in welcher Zeit man so eine Politik machen kann und wie lange man das machen kann. Und das ist ja schon etwas, wo ich glaube, dass wir da jetzt einfach an die Grenze dessen gekommen sind, wie man sich so schlawinern kann als Land, weil wir an ganz vielen Stellen da jetzt einfach, also zum Beispiel, wir haben die EU schon ganz schön mal geguckt, wie weit kann man das denn überhaupt pushen? Ne? Also was man und wir wissen noch nicht, was das für die EU grundsätzlich, was wir in der Finanzkrise gemacht haben, was wir den südländischen Ländern damit angetan haben, den südlichen Ländern angetan haben, auch der Jugend da. Also das war ja extrem, was die deutsche Austeritätspolitik da mit der Arbeitslosigkeit der Jugendlichen da gemacht hat und was das mit den Lebensläufen gemacht hat. Und das hat ja auch langfristige Auswirkungen, wie diese Bevölkerungen ihre EU-Mitgliedschaft sehen und wie sie auch diese Gemeinschaft sehen. Ja, also es ist ja nicht an, also egal wie sehr EU-zugewandt Angela Merkel ist, sie hat die EU in ihren 16 Jahren nicht gestärkt mit der Art von Politik, die sie gemacht hat und die ihre Regierungen gemacht haben.
Ich muss aber ehrlich sagen, ich halte es ein bisschen für ein Gerücht, dass das nicht so weitergehen kann. Ja, das ist etwas, das hört man oft und das klingt auch erst einmal einleuchtend. Aber letzten Endes sehe ich, ich meine, wenn wir jetzt sagen, wir blockieren weiter jede Änderung innerhalb der EU, wir erhalten quasi den Status quo aufrecht. Wer will das verhindern? Ja, also wer innerhalb der EU pusht uns so stark, dass da irgendeine Art von Reform passiert? Wir haben die zuverlässigen Veto-Spieler in Polen und Ungarn, die verhindern so oder so alles, was wir probieren. Und ansonsten blockieren sich die Länder ja eh fröhlich alle voneinander hin. Ich sehe nicht, warum wir die EU nicht in diesem Schwebezustand, in dem sie sich aktuell befindet, 20 weitere Jahre lang laufen lassen sollten. Ja. Genau das Gleiche gilt für Deutschlands andere Außenpolitik. Wir können das schon weitermachen.
Das sehe ich so nicht, weil ich schon sehe, dass wir jetzt in einer Zeit sind oder in eine Zeit reinkommen von im Vergleich zu den letzten 20 Jahren sehr viel stärkeren Diskontinuitäten. Also du hast den Klimawandel, der maßgebliche Auswirkungen an ganz, ganz vielen Stellen haben wird. Aber lass mal jetzt mal nochmal sowas wie die Finanzkrise nochmal haben. Also ist ja auch nicht klar, wo wir jetzt reinschlittern mit Inflation und dem Krieg und was damit alles auch noch wirtschaftlich auch noch kommen wird, neben dem ganzen menschlichen Leid, das damit einhergeht. Wenn wir jetzt wieder in so eine Situation kommen, wo die südlichen Länder wieder an so einer Stelle stehen, wo die Wirtschaft da brach liegt und wo sie wegen des starken Euros nicht wieder auf die Beine kommen und wir bei der Politik darauf achten, dass es unserer Wirtschaft möglichst gut geht auf Kosten von den südlichen Ländern, deren Wirtschaft anders aufgestellt ist als unsere. Und dann haben wir ein China, das maßgeblich versucht, sich weltweit überall Fuß zu fassen. Also ich habe ja schon gesagt, ne, die haben ja schon mal einen griechischen Hafen gekauft. Und das chinesische Vorgehen, das sieht man auch in Afrika, was sie machen. Das ist auch Entwicklungshilfe, ne? Was, so wie du gesagt hast, auch mit wirtschaftlichen und her, ne? Dass sie dann halt sich einkaufen oder dass sie Dinge, Infrastruktur finanzieren, um dann da überall einen Fuß in der Tür zu haben. Und das kann schon zumindest an den Rändern der EU und auch in die EU reingehen, wenn wir so weitermachen, wie wir es ja bis jetzt gemacht haben, halte ich es nicht für völlig ausgeschlossen, dass Großbritannien das einzige Land ist, das die EU verlassen hat. Kann durchaus passieren, dass wir von der Bevölkerung her, von der Wirtschaft her, von der Art, was China und so weiter macht, dass wir innerhalb der nächsten 20 Jahre auch an einen Punkt kommen, wo in Griechenland vielleicht sagt, okay, wir entscheiden uns jetzt hier, weil es nicht anders geht, da jetzt hier auszusteigen oder wie auch immer. Das ist schon etwas, weil natürlich zusätzlich, wir haben hier so einen Zustand, wo halt nicht so richtig passiert. Es entwickelt sich ja auch nicht weiter. Ne? Du hast ja schon angesprochen, so Macrons Autonomie und der ist ja sehr fixiert darauf, die EU da auch voranzubringen. Und da sehe ich aktuell noch nicht, dass da so viel von Deutschland kommt. Oder müsste aber eigentlich was von Deutschland kommen. Und wir müssten eigentlich auch die EU an sich weiterentwickeln. Auch einfach auf einer, wie sage ich es mal, konzeptionellen Ebene oder wie auch immer man es bezeichnen würde. Also dass halt das Wesen der EU sich auch weiterentwickeln muss. Und davon sind wir ja schon sehr weit entfernt. Und das ist schon maßgeblich auch ein deutsches Thema, dass das so ist.
Du, ich bin da inhaltlich schon bei dir. Ich sehe nur nicht, dass es einen faktischen Zwang gibt, dass das passiert. Also ja, wir müssten das tun. Die Konsequenzen, bin ich auch bei dir, die wären für uns nicht gut und für den Rest von Europa auch nicht. Aber ich sehe quasi keinen natürlichen Zwang, der dazu führt, dass es diese Entwicklungen auch gibt. Also meine Befürchtung ist halt einfach, dass das viel zu gut funktioniert, dieses Lavieren weiterzumachen. Ich habe erst vor ein paar Tagen einen Artikel von Frank Lübberding gelesen in der Welt, der kommt an die Sache von einer völlig anderen Stoßrichtung ran, aber inhaltlich unterscheidet er sich sehr, aber eben nicht von der grundsätzlichen Stoßrichtung, dass er nämlich sagt, ja, die guten Zeiten sind vorbei und jetzt wird alles ganz schrecklich und quasi, wir können nicht so weitermachen wie bisher, das ist unmöglich und es kommen harte Zeiten auf uns Deutsche zu, Lebenslügen werden zerschlagen und so weiter und so fort. Und auch hier, ich sehe die Notwendigkeit dafür überhaupt nicht. Ich gehe da davon aus, dass es sehr gut möglich ist, noch 20 Jahre oder von mir aus nehmen wir die 16, die magische quasi nochmal, also dass Scholz 16 Jahre genauso weitermachen könnte und dass wir dann in 16 Jahren in der Episode Bohrleute 237 darüber debattieren, was das Erbe von Scholz ist und feststellen, dass jetzt der ganze Rückstand schon echt so krass ist, dass man ihn nicht mehr ignorieren kann. Weißt du, wie ich meine?
Aber widerspricht das nicht deiner These, die du am Anfang der Ausgabe gemacht hast, wo du gesagt hast, dass Merkel natürlich auch ein Produkt ihrer Zeit war oder dass sie sich 16 Jahre mit der Art und Weise halten konnte?
Ja, ich gehe schon davon aus, dass sich jetzt Dinge ändern. Ich warne nur eben davor, das als Gott gegeben sozusagen, als unausweichlich zu sehen. Also es gibt keine normative Kraft des Faktischen sozusagen, die dazu zwingt, dass diese Veränderungen kommen. Ich glaube eher, wir haben jetzt Leute, wie eben gerade vor allem die FDP und die Grünen, wir haben ja darüber hier schon gesprochen, ja, das sind die Fortschrittstreiber, die jetzt zusammen an der Regierung sind und die halt gewissermaßen die SPD zum Jagen tragen müssen. Und je nachdem, wie erfolgreich die da damit sind, wird da auch entsprechend viel passieren. Während in den bisherigen Merkel-Regierungen eben hauptsächlich der Status quo, die Aufrechterhaltung des Status quo dominiert hat. Auch hier mit Ausnahme der schwarz-gelben Regierung. Nicht, dass mir die Richtung da geschmeckt hätte, aber da gab es zumindest deutlich mehr Willen zur Veränderung seitens der FDP-MinisterInnen. Mhm. Aber erneut, also ob das funktionieren wird, fragt die FDP von 2013, wie gut das zwangsläufig klappt, nur weil du den guten Willen da dafür mitbringst. Das allein muss noch nichts heißen. Und die Zustände sind erträglich. Ja, wie gesagt, es ist wie mit der Deutschen Bahn. Wir wissen alle, wie scheiße das ist mit diesen ganzen Verspätungen und wir meckern drüber und wir grummeln, aber effektiv nehmen wir es ja schon hin. Und das passiert auf sehr vielen Gebieten. Wir wissen auch alle, das Internet ist scheiße. Und es stehen wir jetzt gerade vor dem Reichstag und demonstrieren Tag und Nacht für besseres Internet oder was auch immer man tun würde, um die Politik da dazu zu bringen, da bessere Dinge zu machen. Ich sehe es nicht. Also ich hoffe, dass diese Änderungen kommen, aber sie notwendigerweise jetzt als ein Naturgesetz heranpreschen zu sehen, da wäre ich vorsichtig.
Ja, natürlich ist der Druck nicht alleine durch Demonstrationen vorm Reichstagsgebäude, sondern sehr dann auch, also ich glaube gerade, was Infrastruktur angeht, dass da schon auch viel aus der Wirtschaft heraus dann zumindest dann da auch kommt, Hinweise bitten, dann vielleicht doch mal was zu machen. Natürlich, was so Bildungsausgaben angeht oder sowas, da wird man natürlich aus dem Raum raus gelacht. Aber das ist halt das zweitälteste Land, wie es sich halt verhält.
Ich denke, das ist der entscheidendste Faktor hier. Also es ist weniger die Frage, ob Scholz oder irgendjemand anderes aus der Politik da jetzt schiebt, sondern es ist die Wirtschaft. Wenn die verlangen, dass die Internetstruktur besser wird oder wenn die sich dahinter auf die Hinterbeine stellen und sagen, wir brauchen jetzt aber aus gutem Grund bessere Bahnen, das ist das, was letzten Endes die Dinge bewegen wird. Und ich denke, gerade wie du beschreibst beim Internet, ist es mittlerweile einfach, geht es an die Substanz. Und deswegen bewegt sich da ja inzwischen auch mehr. Das ist nicht deswegen, weil die Politik endlich die Epiphanie hatte, sondern das ist einfach der Druck
von außen. Ja. Nochmal zum Merkels Regierungsstil nochmal zurückkommt. Ich fand das, es war dann die letzte oder vorletzte Regierung, wo es wirklich extrem aufgefallen ist, dass die Personaldecke in der Merkischen Partei schon relativ dünn geworden ist, wahrscheinlich, weil auch regelmäßig Leute von Merkel quasi abgesehen sind. Kann es der Fall Merz vor 300 Jahren, der jetzt da lange in Mordor gewartet hat, bis er zurückkommen konnte. Aber das ist, es war interessant, dann auch zu sehen, wie da hast du eine Merkel-Regierung. Und dann wurde Merkel wieder gewählt. Dann gibt's noch mal eine GroKo. Und dann ist der eine Minister, der in dem einen Ministerium war, wechselt in das andere Ministerium. Und dann kriegt jeder mal so sein eigenes Ding, was er machen kann. Und ohne dass da, natürlich ist es so, dass man nicht unbedingt Fachwissen mitbringen muss, um ein Ministerium zu leiten. Aber auch das wieder etwas interessant gewesen zu sehen, dass 16 Jahre Merkel auch der Personaldecke in der Politik zumindest auf Seiten der Unionsparteien auch nicht gut getan hat. Und da auch wieder so interessant, das zu sehen, dass das natürlich so der Extremsituation da ist, da nochmal viel stärker auffällt. Ich muss immer wieder schmunzeln daran denken, wie jetzt nach dem Regierungswechsel jetzt und jetzt ist mit dem Ukraine-Krieg und so weiter jetzt angefangen hat, dass jetzt auf einmal in der Union gibt es jetzt einen neuen Energieexperten, Jens Spahn. Und ich finde, das funktioniert ja überhaupt nicht. Ne? Was ja sonst, wenn man gar nicht das als normaler Bürger da so mitbekommt, dass da so ein Politiker mal einfach mal so seine, in Anführungszeichen, Expertenfeld wechselt, das fällt ja schon extrem auf, wenn du Gesundheitsminister in der Pandemie bist und dann bist du nicht mehr in der Regierung und dann überlegst du dir, na, das nächste große Thema, wo ich dann auf jeden Fall wieder, wenn wir an die Macht kommen, dann ein Ministerium bekomme, das ist jetzt Energie, also bin ich jetzt der Energieexperte von der Partei, in der ich bin. Also das fand ich schon sehr, sehr amüsant. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich glaube, und das haben wir ja, vielleicht machen wir auch immer noch mal eine Ausgabe noch mal zu den Unionsparteien, ich weiß gar nicht, wie viel wir dazu zu sagen haben, aber dass unter Merkel das auch schon, dass es nicht nur 16 Jahre an der Macht ist, dass es sehr verkrustet geworden ist, diese ganzen Personalstrukturen, sondern dass es unter Merkel noch mal extremer gewesen ist, als es vielleicht unter einer anderen Politikerin gewesen wäre, weil sie natürlich auch sehr einen engen Kreis hatte und auch vielleicht auch notwendig auch Leute absägen musste, die ihr gefährlich werden konnten, wie auch immer, oder zumindest denen dann Position geben musste. Aber wie gesagt, das ist mir schon nochmal so extrem aufgefallen bei der letzten oder vorletzten märkischen Regierung, muss es gewesen sein, wo es dann einfach immer extremer wurde, dieses Stühlerücken.
Ja, ich denke, dass die Personaldecke der CDU unglaublich dünn ist und dass die ein sehr großes Problem hat, noch teilweise Leute zu rekrutieren. Da haben die Merkel-Kritikerinnen, denke ich, schon auch einen Punkt. Also das ist ja ein Vorwurf, der ja schon lange gemacht wurde, dass sie die Personaldecke so ausgedünnt habe. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel da davon sie ist, also dass das quasi bewusste Politik ist und wie viel da davon im Endeffekt ein Phänomen einfach diese Regierungszeit generell ist. Weil es ist ja nicht so, als ob die SPD in diesen 16 Jahren ein unglaublich starkes Personaltableau entwickelt hätte und als ob Olaf Scholz auf einer Welle von Charisma à la Obama 2008 mit Begeisterung und Jubelrufen ins Amt gespült wurde. Ich meine, Scholz ist Kanzler geworden, als den mögen wir am wenigsten nicht. Also die SPD hat ja ihrerseits auch nicht ein gigantisches Personaltableau anzubieten von lauter hochkarätigen Figuren, die da in den Ländern quasi in den Stadtlöchern sitzen oder die sich in Ministerien so bewährt haben, dass die Bundesrepublik Verein sagt, jawohl, dich wollen wir oder so. Also das ist ja kein CDU-exklusives Problem. Ich denke, in der CDU ist es tatsächlich etwas prononcierter. Aber wie viel davon tatsächlich komplett auf Merkel zurückzuführen ist, bin ich etwas unsicher, ehrlich gesagt. Mir fehlt, ich bin zu wenig Experte für die Kohl-Ära. Ich meine, als Kohl 16 Jahre aufgehört hatten wir noch Wolfgang Schäuble, der halt dann durch den Spendenskandal sehr stark beschädigt wurde.
Aber nicht so sehr beschädigt, um ihn dann nochmal ein paar Jährchen zu haben.
Ja, aber er wurde, also das hat ihn als Kanzler, Nachfolger, im Endeffekt abgeschossen. Das hat ja, und als CDU-Vorsitzenden vor allem, also das hat ja Merkels Aufstieg überhaupt erst ermöglicht. Aber mein Punkt ist einfach der, ich weiß es nicht, wie viele Figuren aus der eigentlichen Kohl-Ära noch quasi unter ihm da noch übrig waren 1998. Weil so Leute wie Friedrich Merz beispielsweise, die waren ja eher jung, also das ist ja eher, der passt ja der Vergleich zu Kevin Kühner oder sowas, ja. von der Alterskategorie her, was die waren 1998, da gab es ja für Kohl noch gar nichts zu fördern oder zu verhindern, je nachdem. Merkel ist da, glaube ich, die einzig Überlebende effektiv aus dieser Ära, so ein bisschen wie Scholz im Endeffekt auch, ja, war schon ewig dabei und ist Last Man Standing und in dem Fall Last Woman Standing, aber vielleicht täusche ich mich da auch, wie gesagt, ich bin zu wenig in der Kohl-Ära. Aber ich wäre halt eben vorsichtig, das alles nur an der Person Merkel festzumachen, so diese männermordende Merkel, das ist mir auch viel zu simpel.
Ja, ne, das stimmt schon. Wenn wir jetzt langsam zum Ende kommen, eine Sache, du hast es ja schon angesprochen, aber das möchte ich jetzt auch nochmal ansprechen, wo Merkel sehr herausgestochen ist in ihrem Verhalten, im Vergleich zum Visionsverhalten, das war natürlich, als viele geflüchtete Menschen Zuflucht bei uns gesucht haben und sie dann einfach ein Standing gemacht haben, wo einmal gesagt hat, das schaffen wir, oder wie sie gesagt hat, und sich dann dafür eingesetzt hat. Wir schaffen das, so rum war es, eingesetzt hat. Und ich möchte nochmal fürs Protokoll nochmal festhalten, wir haben jetzt 2022 und das Land steht immer noch, trotz des Merkelschen Verhaltens. Also danke, Merkel.
Ja, ich denke, wir haben, also gerade bei der Flüchtlingspolitik, ich denke schon, wir haben es geschafft im typisch merkelschen Sinne. Es ist nicht, das Versprechen war ja auch nie, das wird total großartig oder so. Es war wirklich, das ist so eine Aussage, die ist so typisch Merkel, wir schaffen das. Das ist so tief gestapelt. Ja.
Das versprüht Enthusiasmus.
Wir kriegen das irgendwie hin. Wir kommen irgendwie durch und ja, wir sind irgendwie durchgekommen. Wie du schon sagst, das Land steht noch. War es eine gigantische Katastrophe? Nein. Haben wir die Flüchtlingskrise benutzt, um irgendwie einen großen Sprung vorwärts zu machen? Auch nein. Wir stehen halt noch. Und an manchen Stellen war es furchtbar und an manchen Stellen lief es überraschend gut. Und überwiegend hat man es halt plattgeschmirgelt mit der bewährten deutschen Bürokratie, die jedes Problem genug Zeit gegeben sozusagen gemanagt kriegt. Auch hier, wir Deutschen, wir versagen nicht kolossal bei irgendwas und wir machen halt üblicherweise Dinge auch nicht total geil. Aber die Flüchtlingskrise war nicht in der Lage, den deutschen Staat zu zerstören und Angela Merkel auch nicht.
Wobei man festhalten muss, dass diese ganze Debatte damals es geschafft hat, die deutsche Asylpolitik zu zerstören. Also wir haben jetzt die strikteste Asylpolitik in der Geschichte der Bundesrepublik, ohne dass es dem rechten Rand bewusst ist, was er damit erreicht hat.
Ja, wie gesagt, wenn du den Merkel-KritikerInnen zuhörst, dann sind wir ja immer noch quasi open.
Ja, genau.
Letzten Endes. Das ist einer dieser vielen Punkte, wo die Meinungen wahnsinnig auseinandergehen. Also quasi in der Analyse ist man sich häufig sehr einig, in der Deutung da dagegen überhaupt nicht. Ich glaube, das ist wirklich eine ganz, ganz typische Sache bei dieser Ära Merkel. Und da habe ich schon das Gefühl, dass das weniger der Fall war bei anderen Kanzlern bisher. Mag auch täuschen.
Aber das ist ja, was ich meinte, ne? Wenn man sich halt als Kanzlerin dann raushält aus diesen ganzen Debatten oder aus der Öffentlichkeit, dann ist man halt Projektionsfläche. Und dann wird's halt alles ein Rohrschachtest.
Genau. Ich denke, das wäre jetzt auch mein letzter Punkt gewesen. Es ist gut, dass du das schon aufgebracht hast. Ich denke, ganz viel bei dieser Debatte über Merkel ist tatsächlich ein Rohrschachtest. Dass ich da immer, ich kann in ihr sehen, was auch immer ich in ihr sehen will. Also ich kann quasi in ihr diese Sozialdemokratin im schwarzen Gewand sehen. Ich kann in ihr die Austeritätspäpstin sehen, die den Süden Europas ruiniert hat. Ich kann in ihr die große Zauderin sehen oder eine clevere Machtpolitikerin. Ja, was auch immer ich möchte, Merkel gibt mir quasi die mögliche Interpretation vor. Das ist bei Schröder nicht möglich. Ja, Schröder lässt uns sehr genau wissen, wie wir ihn sehen sollen. Und ich glaube, den sehen auch alle auf die gleiche Art und Weise und dann mögen sie ihn entweder oder halt nicht. Aber bei Merkel ist es super schwierig, das in irgendeiner Art und Weise festzumachen. Und wir werden noch ziemlich lange brauchen, glaube ich, da wirklich mit ihr und ihrem Erbe und all dem zurechtzukommen. Was wir jetzt hier gemacht haben, das kann nur so eine erste Bestandsaufnahme sein und auf gar keinen Fall in irgendeiner Art endgültig. Wir haben es ja am Anfang auch schon gesagt, hätten wir diese Folge vor dem 24. Februar aufgenommen, wäre der Tonfall vermutlich ein sehr viel anderer gewesen. Und vermutlich werden, zumindest was Außenpolitik betrifft, bin ich ziemlich sicher, dass da unser Urteil ein bisschen anders ausgefallen wäre. Und ich denke, in den nächsten Jahren wird sich die Sicht auf Merkel auch noch verändern. Ich weiß nicht, ob zum Besseren oder zum Schlechteren. Ich kann nur aktuell sagen, sie war die schlechteste Kanzlerin, die wir je hatten. Und sie war die beste Kanzlerin, die wir je hatten. Und ich glaube, das zumindest ist beides.
Genau gesehen, was du da gemacht hast.
Ja, ich bin ziemlich clever, kleiner Bursche.
Ja.
Und ich denke, mit dieser Feststellung können wir quasi den Podcast einvernehmlich beenden.
Genau. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss und danke fürs Zuhören.